Ja, ich finde, Essen hat sich sehr zum Vorteil verändert. Mittlerweile hat der Essener Norden ja auch sehr viel zu bieten mit der ganzen Emscher-Region, mit der Renaturierung der Emscher. Viele freie Theater nach wie vor. Also ich habe nicht das Gefühl, ich lebe hier in einer toten Stadt. Ganz wichtig ist mir immer, das verstehen viele Leute falsch. Der Knebel ist überhaupt kein Spießer. Der Knebel ist eher so ein, das weiß er gar nicht selber, so ein Alltagsanarchist. Und viele Leute lassen sich immer so von dem Outfit blenden.
Damit haben Sie es ihm auch schwer gemacht.
Ja. Es gibt auch Momente, wo ich das im Nachhinein manchmal verfluche. Ne? Ja? Wo ich denke, hättest du die Kappe und die Brille und die Jacke mal besser weggelassen.
Zu Hause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Mit Tobias Häusler.
Ja, Sie hören das schon, das wird eine besondere Folge, ein sehr offenes, ein sehr ehrliches Gespräch und damit herzlich willkommen. Schön, dass speziell Sie mit dabei sind. In diesem Podcast sprechen wir über unser schönes Zuhause, über Essen und zwar immer mit dem Blick nach vorn. Also keine Ruhrgebietsromantik, ach ja, die schöne alte Zeit, sondern ganz klar, das Beste ist heute und morgen. Ich habe immer einen Menschen zu Gast, der genau dieses Morgen mitgestaltet. Aus der Politik kann er kommen, aus der Wirtschaft, Wissenschaft, Sport, Ehrenamt, aus der Kultur und Kultur ist wieder einmal genau heute. Wenn es Botschafterinnen und Botschafter gibt des Ruhrgebiets, dann gehört er mit ganz wenigen, würde ich sagen, in die erste Reihe. Uwe Lykow mit seiner Figur Herbert Knebel. So stackst er da mit steifen Beinen, mit der Hüfte, beige Jacke, Kappe über die Bühnen und das schon seit vielen Jahrzehnten. Zwei Dinge macht unser Gespräch besonders spannend. Zum einen steht ja Herbert Knebel für ein Ruhrgebiet, das es so klassisch kaum noch gibt, was wir vielleicht sogar auch loswerden wollen. Darüber sprechen wir. Und zum anderen, Uwe Lykow selbst ist jetzt mit 67 älter als Herbert Knebel, den er selbst über Jahrzehnte auf so 61 geschätzt hat und eben auch als Rentner gespielt hat, schon mit Anfang 30. Uwe Lykow hat ihn mittlerweile, hat seine Figur überholt. Und deswegen kam auch nicht Herbert Knebel, sondern Uwe Lykow direkt von der Physiotherapie zu mir ins Studio. Erst Physiotherapie, dann Podcast. Worauf haben Sie sich heute Morgen, als Sie aufgestanden sind, mehr gefreut?
Ich bin ganz ehrlich, auf die Physiotherapie.
Ehrlich?
Ja, weil meine Schulter, die zwickt. Und der Physiotherapeut, bei dem ich bin, der hat so begnadete Hände. Die können Sie mir wahrscheinlich nicht bieten.
Ja, das passiert auf der Aftershow-Party, wenn wir uns jetzt wirklich gut verstehen. Mal gucken, was noch so zwischen uns ist. So. Aber Sie sind streng genommen jetzt erst im offiziellen Rentenalter.
Seit einem Dreivierteljahr ungefähr.
67?
Regelaltersrente. War das ein erhebendes Gefühl, ein erhabenes Gefühl, auf einmal den Rentenausweis zu kriegen und zu wissen, man kriegt jetzt regelmäßig seinen Rentenbeitrag.
Wann haben Sie denn eingezahlt? Als Fernmeldetechniker in der Ausbildung?
Da haben Sie sich schon schlau gemacht, ja, dass ich mal Fernmeldehandwerker war. Ja, ja, ich habe schon ganz früh eingezahlt. Ich habe eine Berufsausbildung gemacht, eine ganz normale.
Ja.
Da habe ich ja auch schon eingezahlt. Dann habe ich ja mehrere Jahre in dem Beruf gearbeitet, habe eingezahlt. Dann habe ich ja Zivildienst gemacht. Mhm. Da zahlt man ja auch ein.
Ja.
Dann war ich ein Jahr auf einer Fachoberschule, habe die mittlere Reife nachgemacht. Da habe ich nicht eingezahlt. Dann habe ich längere Zeit rumgejobbt, da habe ich auch nicht eingezahlt und dann habe ich aber wieder relativ schnell feste Jobs gehabt mit Sozialversicherung und allem drum und dran.
Ja.
Und als es dann losging mit der Knebel-Karriere, mit dem Affentheater, da habe ich dann ja über die KSK auch Rentenbeiträge eingezahlt.
Die Künstlersozialkasse.
Ich habe jahrzehntelang immer fleißig in die Rentenkasse eingezahlt und ja, jetzt kriege ich auch eine ganz gute Rente.
Jetzt sind wir schon beim Geld, ne? Was kriegen Sie raus?
Ja, kein Vermögen. Ja. Aber trotzdem, ich meine, ich verdiene ja auch, ist ja kein Geheimnis, ich verdiene ja ganz gut mit meinem Job als Kabarettist, Comedian. Aber trotzdem ist es ein schönes Gefühl gewesen, was ich übrigens auch mit meinem Kollegen Wilfried Schmickler, der auch vor kurzem die Regel Altersrente erreicht hat, haben uns beide nochmal gesagt, ist aber auch irgendwie ein schönes Gefühl, wenn man so jahrzehntelang eingezahlt hat und jetzt kriegt man seinen Rentenausweis und man kriegt jeden Monat einen guten Betrag überwiesen, wo man weiß, wenn mal alle Stricke reißen, dann kommt man damit noch so ja, so halbwegs über die Runden.
Ja, vergleichen Sie mit früher, macht Sie das sentimental oder freuen Sie sich einfach nur über diesen Bescheid?
Warum sollte mich das sentimental machen?
Naja, gibt ja Lebenskrisen in jedem Alter. Ich finde, 67 wäre doch eine schöne Gelegenheit.
Nee, da habe ich eigentlich, ich habe glaube ich noch nie so Alterskrisen gehabt. Als ich 50 wurde, da habe ich gedacht, ja so, jetzt geht's so langsam in die Zielgeraden.
Oh Gott, okay.
Ja, mit 50. Aber als ich 60 geworden bin oder auch jetzt, nee, habe ich eigentlich nicht. So. Manchmal bin ich ein bisschen erschrocken, wenn ich dran denke, dass ich in 13 Jahren schon 80 werde.
Ja.
So, da bin ich dann manchmal erschrocken. Aber jetzt mit 67, also ich bin, glaube ich, noch sehr, sehr fit für mein Alter und sehr agil.
Hätten Sie es nicht gesagt, hätte ich es gesagt. Sie machen einen deutlich jüngeren Eindruck.
Und ja, sagen mir auch immer wieder Leute.
Ja, ist auch so.
Ja, ja, es gibt aber auch viele Momente, oft auch morgens nach dem Aufstehen, wo ich weiß, Uwe, da musst du dir nichts vormachen. Du bist einfach 67. Da sind wir auch schon wieder beim Thema Physiotherapeut.
Ja, klar.
Den habe ich früher nämlich nicht benötigt.
Ja. Es gibt bei Ihnen ja eine absolute Besonderheit, die ich ja kaum mit einem Menschen besprechen kann auf der Welt. Sie sind ja seit Jahrzehnten ein Rentner. Mit Anfang 60.
Ja, absurde Situation.
Absurd. Ne?
Ja, und früher wurde ich dann immer gefragt, als die Rolle entstanden ist, als wir so ja langsam so einen gewissen Bekanntheitsgrad auch kriegten und dann so Interesse da war an Interviews, dann wurde dann oft die Frage gestellt, was machen Sie denn, wenn der Knebel mal oder wenn Sie Knebels Alter erreichen?
Ja, spannend.
Ja. Das war mir irgendwie so weit weg, da wusste ich überhaupt nicht drauf zu antworten. Und irgendwann war es so weit und das habe ich gar nicht richtig gemerkt. Das war, glaube ich, erst mit 63. Also wir hatten den Knebel selber, wir, sage ich immer, weil wir ein Autorenteam sind. Mhm. Also die Figur habe ich schon kreiert, aber die ganzen Nummern, die ganzen Texte, die wir schreiben, also das mache ich mit meinem Autorenteam zusammen.
Mhm. Ist ja üblich.
Und mit 63 war das, glaube ich, so, dass ich da irgendwann mal gesagt habe, jetzt bist du ja tatsächlich älter als der Knebel. Ja. Ne? Und wir hatten den Knebel, wie gesagt, immer so bei 61 hatten wir den so angestellt. Ja. Wie alt macht der sein? Also 60, 61.
Das war vor 6 Jahren.
Ja.
Ja, ja. Jetzt ist er das junge Talent. Ne?
Ja, ja.
Sie schauen von oben drauf.
Ja, ja.
Etwas lachen musste ich schon, wenn ich mal bei Wikipedia schaue. Da haben Sie natürlich als Uwe Lüko einen Eintrag und als Herbert Knebel, also jeweils einen Eintrag. Es gibt aber einen Warnhinweis. Kennen Sie den?
Nee.
Über den Wikipedia-Eintrag?
Nee.
Da steht, die Artikel Herbert Knebel und Uwe Lüko überschneiden sich thematisch. Diskutiere direkt mit. Du kannst dabei helfen, die Artikel zusammenzuführen oder besser voneinander abzugrenzen.
Ist ja interessant.
Also wir können ja auch einfach mal Wikipedia grüßen und einfach sagen, wir machen da jetzt mit. Und wir beginnen mal mit Uwe Lüko. Deutschland war 2,5 Monate Fußball-Weltmeister. Da setzte ihre Mutter sozusagen in Duisburg-Neumühl nochmal einen drauf. Kann man ja so sagen. Und brachte ihren Uwe. Sie wissen gar nicht, was Sie mit diesen Informationen anfangen sollen. Aber es war nichts mehr, wie es war in Deutschland. Weltmeister und dann kam Uwe Lüko.
Tja, was soll ich dazu sagen? So. Zufall, reiner Zufall.
Reiner Zufall.
Reiner Zufall.
Und da ist ja jetzt die Frage. Eigentlich hat Ihre Mutter ja Zwillinge bekommen, ohne es zu merken. Denn auch Herbert erzählt ja auf der Bühne gern von seiner Kindheit in Duisburg-Neumühl in der Nachkriegszeit.
Ja, stimmt.
Wie war die? Vielleicht mal so, wenn ich jetzt sage, Kindheit und Jugend im Ruhrgebiet in Duisburg-Neumühl grundsätzlich, wie war das?
Das war eine ganz tolle, sehr sehr intensive Zeit und ich habe ja auch noch ganz viele Sachen wirklich lebhaft in Erinnerung. Duisburg-Neumühl war damals ganz anders, wie Duisburg-Neumühl heute ist. Da, wo jetzt die A42 entlang läuft, wo es die Abfahrt gibt nach Duisburg-Neumühl, da war ein riesengroßes Waldgebiet, in dem wir als Kinder gespielt haben, ganz abenteuerlich. Da haben wir dann noch so Nazi-Utensilien gefunden, ja, die dann irgendwelche Leute nach dem Krieg da heimlich versteckt hatten. Irgendwelche Ledermäntel und Messer und wir haben uns Höhlen gebaut und wir haben uns, die Eltern existierten für uns gar nicht.
Im besten Sinne.
Ja, im besten Sinne. Ja. Ich weiß nicht, im besten Sinne. Die hatten im Prinzip nur eine Versorger- und eine Bestraferfunktion.
Ja.
wenn wir nach Hause kamen und Blödsinn gemacht haben, was eigentlich jeden Tag vorkam, dann haben wir eine geschallert gekriegt, wie man so schön sagt, im Ruhrgebiet. Und dann war auch gut. Und wir haben auf der Straße gelebt. Ne? Also jetzt nicht wie Straßenkinder, wir hatten ja ein Zuhause. Aber ja, und die ganze Kindheit war ein einziges Fußballspiel.
Wie kam es zum Fernmeldetechniker? So ging es ja los.
Ja, ich habe damals normale Schulbildung, Schulausbildung gehabt, also Hauptschule. Damals war Gymnasium noch was ganz Besonderes.
Ja, klar.
Für 10, da gab es in jeder Klasse gab's zwei oder drei Schlaue, ja. Meistens zwei Mädchen und einen Jungen. Die durften dann zum Gymnasium gehen. Und die anderen hatten aber alle gar keine Lust. Wir wollten so, das fanden wir toll, so richtig einen Beruf erlernen. Und ich habe damals geglaubt, ich hätte so ein Faible für Technik. Ich hatte irgendwann mal zum Geburtstag ein Radiobaukasten geschenkt gekriegt und hatte mir ein Radio gebaut und das funktionierte. Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt werde ich Radio- und Fernsehmechaniker. Und dann hat mir aber ein Onkel dringend dazu abgeraten und sagte, mach das bloß nicht, dann musst du in irgendeiner Klitsche anfangen und dann musst du nur Bier und Brötchen holen. Mach was anderes, was wäre denn mit Fernmeldehandwerker, da bist du auf einer richtigen Fernmeldeschule bei der Bundespost. Ja, und das hat mich überzeugt. Und dann habe ich mich da beworben und dann haben die mich tatsächlich genommen. Also die haben da nicht jeden genommen. Also es gab da eine Aufnahmeprüfung, die musste man machen. Ja, und dann bin ich Fernmeldehandwerker geworden. Und nach 3 Monaten in der Ausbildung merkte ich aber schon, Uwe, was hast du denn da gemacht? Das ist doch überhaupt nicht das, was du machen willst. Ja. Ja, aber damals war das so, was man angefangen hat, das macht man auch zu Ende. Und ich hatte ja erzählt, in dem Beruf habe ich dann auch lange Zeit gearbeitet.
Es ist schön, dass wir das mal richtig stellen. Ich glaube, bei Wikipedia steht, dass Sie das abgebrochen haben.
Nee. Ja, bei Wikipedia steht einiges. Ja, ne? Ich weiß auch nicht, wer die Informationen da reinstellt.
Ich setze mich nach der Folge mal hin und korrigiere mal das.
Das ist auch nicht immer alles so richtig. Da steht auch, ich hätte bei irgendeiner Radiosendung einem Kommissar meine Stimme geliehen.
Ja, das habe ich noch nicht mal gelesen.
Ach so. Das stimmt übrigens auch nicht.
Dann kam der Punk, ne? Punkband B1. Weil man Punk damals machen wollte als Protest oder wollten Sie Musik machen? Sie waren der Sänger.
Ach, beides. Schon wegen der Musik natürlich, aber auch, ja, Protest weiß ich nicht direkt, aber auch so ein bisschen so diese Lebenshaltung, die da hintersteckte.
Gegen was waren Sie denn?
Gegen alles.
Dann sind Sie im Punk bestens aufgehoben.
Nein, nicht gegen alles. Gegen Kapitalismus, gegen Ausbeutergesellschaft, gegen Nazis, ja, Sachen, wo ich auch noch heute größtenteils dagegen bin.
Ich wollte gerade sagen.
Wir waren aber jetzt auch mit B1, diese Band, das war jetzt auch nicht so eine richtige Punkband. Von uns sah auch keiner punkig aus. Also wir hatten keine Sicherheitsnadeln im Ohr und kein Iro, keine bunt gefärbten Haare. Es war mehr eine Rockband, die so einen punkigen Einschlag hatte.
Und dann kam ein Auftritt auf der Zeche Karl. Das war allerdings ein Kabarettauftritt, wenn das so stimmt. Und da ist für mich ein Bruch, weil für mich gibt's eigentlich fast nichts Ernsthafteres als Punk und nichts Lustigeres als Kabarett. Wie kann man sich
das? Wir waren eine lustige Punkband.
Also war eine
wenn
lustige
ich da
Punk.
Mal unterbrechen darf, okay, wir waren ja eine lustige Punkband. Die Leute kamen nicht so sehr wegen unserer Musik, sondern wegen dem Entertainment auf der Bühne.
Zwischen den Stücken?
Ja.
Und da haben Sie schon das Mikrofon in der Hand gehabt?
Ja, und wir haben auch so Sachen nicht so ganz ernst genommen. Also wir haben dann auch viele Sachen so ein bisschen vergackeiert.
Punk-Parodie?
Ja, auch.
Okay,
ja.
Der Auftritt war dermaßen ein Erfolg, dass Sie ja dann irgendwann gekündigt haben, sich eingelassen haben auf diese Mischung Theater, Kabarett, Musik. Woran erkennt man auf Zeche Karl einen Erfolg, der einen alles hinschmeißen lässt?
Das war nicht nur der eine Auftritt. Also wir hatten, Knebels Affentheater hatte sich damals gefunden und wir hatten dann irgendwann einen Premierentermin, wo dann viele Leute hinkamen, erstaunlicherweise, weil wir hatten ja noch gar keinen Namen. Aber kannten halt viele Leute in unserem Umfeld, die alle gekommen sind. Und der Auftritt war gar nicht so gut.
Also.
Der war zur Hälfte hatte ich das Gefühl, boah, ja, astreine Nummern. Ja. Und die andere Hälfte war auch so ein bisschen zum Fremdschämen. Ja, wir haben einfach den kalten Sprung ins Wasser probiert.
Ja.
Danach haben wir uns nochmal hingesetzt und dann habe ich gesagt, so Leute, pass auf, das und das behalten wir, tolle Nummern, den Rest schmeißen wir raus und machen nochmal was Neues. Und die Auftritte danach, die wurden dann immer besser. Und dann habe ich so mit der Zeit gemerkt, also wenn uns die Ideen nicht ausgehen, dann könnte das wahrscheinlich mal sowas werden, wo man ganz gut von leben kann.
Das sind ja alles sehr, sehr komische Vögel. Sie haben damals aber schon den Ton angegeben?
Zu Anfangszeiten war das Konzept auch noch ein bisschen anders. Da war ich, also der Sigi Domke, der hat da noch mitgespielt, der jetzt auch als Co-Autor mitarbeitet. Und der Sigi und ich, wir haben eigentlich den Laden geschmissen. Und die anderen beiden, die haben wirklich nur Musik gemacht. Also da hätte man auch während der Show eine Decke drüber hängen können.
Liebe Grüße.
Liebe Grüße an die Kollegen. Und der Sigi ist dann irgendwann ausgestiegen. Ja, und dann habe ich gesagt, also Leute, jetzt brauchen wir einen anderen Gitarrist, weil der Sigi auch Gitarre gespielt hat. Und wir müssen jetzt alle, oder ihr müsst jetzt auch mit mal in die Bresche springen, dann kann ich die alles alleine machen.
Seid lustig.
Ja, und das war ein Glücksgriff. Ne? Also erst waren wir todtraurig, als der Sigi ausgestiegen ist, aber im Nachhinein hat sich das wirklich als Glücksgriff erwiesen, weil auf einmal die anderen aufgeblüht sind und dann wirklich diese Bühnencharaktere entstanden sind.
Ihre Kabarettband, also diese Band, die wir da beschreiben, Herbert Knebels Affentheater, da sind Sie Anfang 30, gründen aber eine Rentnerband. Was ist an Rentnern so bezaubernd, dass Sie es gar nicht erwarten konnten, einer zu sein?
Auch wieder Zufall. Ich hatte diese Figur, wie man so schön sagt, auf einmal kam der Knebel aus mir raus. Und ich glaube, das war so eine Ansammlung von Kindheitserinnerungen von irgendwelchen schrägen Nachbarn und Onkels aus dem Ruhrgebiet. Auf einmal war irgendwann diese Stimme da und dieser Gestus und es war völlig klar, das ist ein älterer Mann.
Ich höre Sie jetzt ja hier vor dem Mikrofon normal sprechen. Wie ist der Unterschied dann zu Knebel?
Ach so.
Oder brauchen Sie dafür die Brille und die Mütze?
Nee, dann kann ich euch so machen. Muss ich nur so ein bisschen hier die...
Und das haben Sie erstmal hinter der Bühne, das ist Ihnen so rausgerutscht. Aus Ihnen heraus.
So beim Improvisieren ist er entstanden. Ja. Und die anderen fanden das total lustig. Und es war klar, das ist ein älterer Typ. Und den musste ich dann ja irgendwie auch kaschieren, eben mit Kappe und Brille. So kam es auch mit der Kappe und mit der Brille. Und ich hatte, glaube ich, als kleines Kind schon immer so ein Faible für so ältere Herren. Aha. Die hatten so einen ungewollten Witz ganz oft.
Stellen Sie uns den Herbert Knebel doch mal vor. Über die Jahre ist ja eine ganze Welt entstanden um ihn herum. Da gibt's ja auch wirklich mittlerweile Familie, eine große, lange Biografie.
Tja, der Knebel fing ja erstmal ganz alleine an. Die erste Nummer war eine Rauchernummer. Aha. Ne, weil das war nämlich der Hintergrund für diesen Spontanausbruch. Wir hatten damals noch alle starke Raucher geraucht und wir hatten so einen kreativen Durchhänger und ist nichts eingefallen. Und irgendwann sagte ich dann so, ich hatte noch eine Zigarette in der Hand und sagte, boah, leck mich am Arsch, die ganzen Knochen gelb. Und da habe ich so angefangen so zu improvisieren. Und da ist die erste Knebelnummer entstanden. Ja, und dann kamen wir ja ans Schreiben. Und dann kriegte der Knebel irgendwann eine Frau. Das war seine Frau Guste. Hm. Ja, dann brauchte der Knebel irgendwann auch noch Freunde, ne, den Kurt Harras, den Helmut Borsig und dann irgendwelche Nachbarn.
Kinder kamen, Enkel kamen.
Die Kinder kamen eben nicht. Das sind nämlich die ganz großen Brüche dann in der Knebel-Biografie. Der Knebel hat Enkelkinder, aber keine Kinder.
Ach so, verstehe.
Ja, die Kinder, die kommen in keiner Nummer vor.
Ach so, okay.
Ist uns aber irgendwann erstmal aufgefallen.
Marcel, ne?
Und Jacqueline, die aber auch in den letzten Jahren auch eigentlich keine Rolle mehr spielen.
Die haben keine Eltern. Ja, Sie sind wiederum der Vater.
Ja, im Prinzip schon. Ja.
Okay.
Generation übersprungen.
Charakterlich, was würden Sie sagen? Ich habe gestern Abend nochmal 3 Stunden Material gesehen von ihm. Also ich finde, er ist unglaublich schwer zu fassen. Er ist manchmal laut, er ist manchmal plump, aber dann wieder auf seine ganz eigene Art so liebevoll. Ganz schwer zu fassen.
Tja, ich würde den Knebel auch so beschreiben, dass der durchaus ein liebevoller Typ ist. Und ganz wichtig ist mir immer, das verstehen viele Leute falsch. Der Knebel ist überhaupt kein Spießer. Der Knebel ist eher so ein, das weiß er gar nicht selber, so ein Alltagsanarchist.
Aha.
Und der sich auch eigentlich eher über Spießer aufregt und über Spießer lustig macht. Also da gibt's auch irgendwie ganz viele Nummern zu. Und viele Leute lassen sich immer so von dem Outfit blenden. Ne? So mit der Kappe und mit der Brille und mit der beigen Jacke.
Damit haben sie es ihm auch schwer gemacht.
Ja. Es gibt auch Momente, wo ich das im Nachhinein manchmal verfluche. Ne? Ja? Wo ich denke, hättest du die Kappe und die Brille und die Jacke mal besser weggelassen.
Wäre ich mal Punk geblieben.
nee, das auf keinen Fall. Nein, aber man wird dann schon relativ schnell, man wird in so eine Schublade gesteckt. Ne? Ja, der ist ja verkleidet. Dann ist das schon mal zweitklassige Unterhaltung, wenn sich einer verkleiden muss. Das ist doch schon mal zweitklassige Unterhaltung.
Ja, erleben Sie das so?
Durchaus, oft. Also so die Kritik vom Feuilleton anbelangt schon.
Ja, ich habe aber jetzt kein unbedingt sympathischeres Bild von Menschen, die mit ihrem eigenen Namen und ihrem eigenen Charakter auf der Bühne stehen. Da gibt's ja auch Beispiele, die das dermaßen vermischen.
Ja, die werden aber komischerweise, werden die ernster genommen. Also ich will mich jetzt auch nicht beklagen, also ich habe ja auch genügend Zuspruch erfahren, ja. Auch von Kritikern. Aber hin und wieder gibt's dann doch so Momente, wo ich denke, ah, vielleicht wäre es besser gewesen, wenn du dir damals nicht die Sachen zugelegt hättest. Weil ich glaube, dass diese Figur auch ohne das Outfit funktioniert hätte.
Das wäre jetzt die Frage gewesen. Wäre es dann vielleicht nochmal, hätten Sie dann wechselnde Rollen übernommen? Vielleicht noch so einen Bio-Hipster-Pädagogen?
Ja, hatten wir ja am Anfang vom Affentheater. Also das Konzept beim Affentheater, war ja am Anfang, wir hatten ja viele Rollen. Also ich habe ja nicht nur den Knebel gespielt, ich hatte glaube ich im ersten Programm 7 oder 8 verschiedene Rollen und der Knebel hat mir aber eigentlich am meisten Spaß gemacht und nachher war es einfach so, dass wir dann nur noch für diese Figur geschrieben haben.
Klingt so ein bisschen traurig, ist aber nicht so gemeint.
Nee.
Sie sagen, Sie könnten heute vielleicht ein bisschen mehr machen, wenn Sie diese Kappe nicht hätten, diese beige Jacke, also dieses, vielleicht auch diese Körpersprache, ne? Das eigentlich sehe ich da sofort Ruhrgebiet, ich sehe das alte Ruhrgebiet, ich sehe den Brieftaubenzüchter, ich sehe im Grunde das alte. Was würde Sie noch interessieren? In welche Richtung könnten Sie sich
knebeln? Ich habe ja mit dem Knebel habe ich ja schon sehr viel Freiheit.
Ja.
Ich sage das auch immer, wenn ich in Interviews gefragt werde, werden Sie diese Rolle denn nicht leid? Mhm. Wo ich immer sage, Leute, ich kann singen, ich kann tanzen, ich kann Gitarre spielen, ich kann Ukulele spielen, ich kann Blues-Harp spielen, ich kann Jazz-Sachen singen, ich kann Heavy-Metal singen, ich kann Folklore machen.
Und Sie könnten jederzeit aufhören.
Ja.
Kann man eigentlich die Dinge, die Sie so gemacht haben auf der Bühne, geht das alles noch so 2022? Ich habe das mal abgeklopft. Ich habe nichts sofort gefunden, wo ich gedacht hätte, da würde ich heute noch mal drüber nachdenken. Also okay, vielleicht diese Ehe-Klischees, die Sie immer wieder mal bedienen. Ne? Da kommt Guste einmal nach Hause und sagt, jetzt ist Zeit für Emanzipation. Emanzipation,
oder so, ja,
höre ich
ja.
Sie sagen, da, ja. Das hat auch die Wissenschaft schon längst widerlegt.
Ja. Und das ist heute noch lustig.
Das ist leider noch lustig. Manche schauen ja so ein bisschen auf ihr Gesamtwerk und sagen, ja, das würde ich heute so nicht mehr machen. Bereuen Sie was?
Nee, überhaupt nicht. Es gibt Nummern aus den Anfangstagen, die würden wir heute so nicht mehr schreiben. Also so ein Thema würden wir heute nicht mehr so bearbeiten. Wir haben uns natürlich auch weiterentwickelt vom Schreiben her. Also die Nummern sind viel komplexer geworden. Die haben einen viel besseren Erzählstrang, haben eine viel höhere Pointendichte als damals. Aber das war damals auch eben einfach so der Zeit geschuldet. Und das Schöne an vielen Knebelnummern ist, da kann man auch nach 20 Jahren noch drüber lachen, weil die nicht so sehr dem Zeitgeist verhaftet sind.
Und Sie sind nie, so zumindest war das mein Eindruck, nie bösartig.
Ja, das sehe ich auch so. Aber so ein Klassiker wie die Wursttekenschlange, das kann man auch nach 25 Jahren auf der Bühne immer noch spielen und die Leute lachen sich kaputt, weil da hat sich nichts verändert. Die Oma, die da vorne steht und von jeder Wurst eine Scheibe kauft und man dahinter irgendwie eine halbe Stunde wartet, das sind so Situationen, die wird es immer noch geben.
Ja, die, genau, nur mit mehr Abstand in der Schlange.
Und mit Maske.
Wäre er geimpft, Herr Knebel?
Ja, natürlich.
Ja, natürlich.
Ja, sicher. Knebel lässt sich impfen, auch boostern. Ist doch kein Querdenker.
Das heißt, er würde jetzt auch nicht aufpassen, was er sagt, weil man ja, es gibt ja diese Quatschköpfe, die sagen, man dürfe nicht mehr alles sagen in Deutschland. Das wäre auch nicht sein
Ding. Nee, überhaupt nicht. Da ist der Knebel, glaube ich, ganz so wie der Uwe Lyko, dass man den Leuten mal sagen sollte, Auch wisst ihr was? Geht doch mal einfach nach Nordkorea. Dann wisst ihr, was eine richtige Diktatur ist. Und dann kommt der wieder und haltet einfach eure blöde Schnauze. Entschuldigung, wenn ich hier so.
Nein, bitte.
Aber das finde ich.
Das sind ja Leute, die sagen ja alles, ne? Und sagen dann, dass man nicht mehr alles sagen
kann. Ja, ist der Hammer, ist das. Ne? Die werden irgendwie, die kriegen ihr Demonstrationsrecht, werden von der Polizei noch geschützt und eskortiert und erzählen dann, sie würden in einer Diktatur leben.
Also echt. Und dulden keinen Widerspruch. Das aber, ne? Aber wir kommen ein bisschen ab. Sie wohnen mittlerweile, deswegen unterhalten wir uns ja auch überhaupt so gerne jetzt mit Ihnen. Sie wohnen in Essen und das schon ziemlich lange jetzt, ne? An verschiedenen Orten.
Ja, seit Anfang der 80er Jahre wohne ich in Essen. Erst in Essen. Frohnhausen, dann in Essen-Huntrop, dann in Essen-Süd und dann in Altenessen und jetzt seit, ich glaube, 21 Jahren in Werden.
21 Jahre schon?
Ja.
Ja, stimmt. Ja, gut, klar. Sie hatten ja auch 67 Jahre Zeit, ohne da jetzt ständig drauf rumhacken zu wollen.
Ja, wobei ich ja erst Anfang der 80er...
Ja, das weiß ich ziemlich genau, weil da komme ich ja her, auch schon dann 40 Jahre jetzt.
Ja.
Sie haben selbst mal in Essen, Altenessen gelebt. Herbert Knebel lebt laut Rollenbiografie dort. Gibt es den Herbert noch im Ruhrgebiet?
Ja, ich würde sagen schon.
Den Typ?
Ja, also es wird ja immer gesagt, Knebel ist so ein Klischee aus vergangenen Tagen. Und ich finde, den Typen, den gibt's nach wie vor. Vielleicht sieht er nicht ein bisschen anders aus, aber so vom... Von der Sprache, vom Gestus her, mal einfach auf Fußballplätze gehen, ne, in den unteren Ligen sich an die Barriere mit hinstellen. Und selbst wenn es den so nicht mehr geben sollte, was soll's? Das ist eine Figur, über die ich Themen und Geschichten transportiere und die sind durchaus aktuell und da ist mir dann auch egal, ob der Typ vom Aussehen her, von der Figur her authentisch ist oder nicht, das ist eine Kunstfigur. Also
trinkt sein Bierchen da an der Bude, diskutiert die Themen aus der Zeitung. Man könnte Ihnen natürlich vorwerfen, dass Sie da ein Klischee bedienen oder vielleicht sogar festhalten, dass das Ruhrgebiet, das Sie statt Essen gerne loswerden möchte.
Ja, aber das ist doch auch ein Stück Ruhrgebiet, was das Ruhrgebiet auch auszeichnet. Ne? Also was auch ein bisschen so die Originalität so des Ruhrgebiets ausmacht. Ne? Die Mentalität, der Witz der Leute hier, dieser schroffe, aber doch liebevolle Witz. Ne, wenn man hier zu einem sagt, na du als Arschloch, alles klar, da fühlt sich keiner beleidigt.
In München gäbe es eine Anzeige.
Ich finde, das hat ganz, ganz viel mit Ruhrgebiet zu tun. Also auch so mit der Kultur ist ja nicht nur Ruhrlandmuseum und Kultur ist ja auch, was so zwischen den Menschen abgeht. Kultur ist ja auch Sprache.
Also das wäre jetzt die Frage, was wir uns bewahren sollten. Wir sind ja so ein bisschen im Aufbruch, habe ich den Eindruck. Die Kohle ist weg, wir brauchen eine neue Perspektive. Sie würden sagen, die Sprache und die Art, sie zu sprechen und die Deutlichkeit direkter, die würden Sie sich bewahren?
Ja, auf jeden Fall. Ja, es kann man natürlich nicht zwanghaft bewahren, aber ich würde mir wünschen, dass da dass das so einfach weiterlebt.
Gibt es Begriffe, die Sie auf keinen Fall verlieren möchten? Wörter? Herbert Knebel kennt sie alle.
nee, der kennt sie nicht alle. Nee. Es gibt ja so ein paar Sachen, da sagt ja heute keiner mehr, wie Mottek, also ein dicker Hammer, Mottek, da sagt, glaube ich, keiner mehr und... Jetzt fällt mir gerade nichts
ein. Das Interessante ist, aber das kann jetzt vielleicht auch nur ein Zufall gewesen sein, sobald wir darüber sprechen, was Herbert Knebel an Begriffen kennt oder nicht, bewegen Sie Ihren Kopf anders. Dann haben Sie plötzlich diese ruckartige Bewegung.
Bin ich hier beim Psychologen?
Nein, aber das fällt mir einfach auf. Sie brauchen diese Kappe gar nicht. Er ist doch hier mit im Raum irgendwie. Ne?
Nein, es ist ja auch bei Lesungen so. Ich mache ja auch oft Lesungen und da gehe ich ja auch nicht verkleidet hin. Also da habe ich gesagt, das fände ich jetzt albern, zu einer Lesung verkleidet hinzugehen. Und wenn ich dann anfange, eine Knebelgeschichte zu lesen und sobald diese Stimme da ist, ist natürlich auch der Gestus irgendwie da. Und dann fangen die Leute direkt an zu lachen, also auch ohne Kappe und Brille.
Was würden Sie denn Ihrem gut 30-jährigen Ich mittlerweile sagen über das Rentnerdasein? Was haben Sie vielleicht damals noch nicht bedacht, als Sie die Rolle bemerkt haben?
Och, eigentlich nichts.
Nee. Dem ist nichts hinzuzufügen sozusagen.
Nee. Und wie gesagt, als ich 63 war, da fiel mir irgendwann ein, ach, jetzt bist du schon 2 Jahre älter als Herr Knebel.
Ja. Sind Sie jetzt der bessere Herbert Knebel? Also verschmilzt das? Verschmelzen Hund und Herrchen?
Nee, der bessere Herbert Knebel als der Knebel vor 30 Jahren. Einfach aus dem Grund, weil die Figur insgesamt stimmiger geworden ist und unsere Texte einfach auch besser geworden sind, finde ich. Mhm. Es gibt ja immer noch so Nostalgiefans, die uns dann ganz am Anfang entdeckt haben und dann gesagt haben, ja, früher, da fand ich euch aber, da war das noch, da wart ihr irgendwie noch besonders gut, wo ich irgendwie denke, ja, Kollege oder Kollegin, da liest ihr mal Texte durch aus den ersten Jahren, ne? Dann sagst du nach zwei Absätzen, okay, alles klar.
Ach, das müssen sich auch alle Musiker gefallen lassen. Wo wir jetzt eigentlich fast schon wieder bei Ihrem absoluten Lieblingsthema sind. Zumindest spüre ich das. Die Musik ist Ihnen, glaube ich, wichtiger, als die klassischen Herbert-Knebel-Fans das so wahrhaben wollen. Sie machen einfach unglaublich gern Musik.
Ja, ja, das ist schon sehr wichtig für mich. Die Musik hat auch in den letzten Jahren einen etwas größeren Stellenwert eingenommen in den Knebel-Programmen. Also der Musikanteil ist jetzt nicht gigantisch gewachsen, aber doch deutlich mehr geworden.
Das sind die großen Hits, die großen Klassiker des Rock, des Pop mit neuen Texten?
Ja, größtenteils, aber nicht nur. Also wir haben auch viele Sachen dabei, die gar nicht so bekannt sind. Jetzt im aktuellen Programm haben wir ein Cover von Frank Sinatra von Fly Me to the Moon.
Na?
Und was wir richtig so jazzmäßig spielen.
1:1 Cover oder wie heißt das Ding dann jetzt bei Ihnen?
Flieg mit mir zum Mond.
Ach, so geht er noch.
Ja, ja. Selbstverständlich.
Aber, ich hatte jetzt eine Porte
aber nicht mit
erwartet.
Elon Musk, sondern mit Guste. Eine Liebeserklärung. Flieg mit mir zum Mond.
Oh, das ist doch auch schön. Ich dachte eher, er schießt sie dorthin und kommt nicht mit.
Und dann haben wir ja noch ein Projekt, das nennt sich Herbert Knebels Affentheater privat.
Das wäre die letzte Frage gewesen. Ah. Habe ich gesehen, gibt's bei YouTube. Wer da Herbert Knebel erwartet, der kriegt erstmal Uwe Lyko. Sie alle unverkleidet, die Band. Und damit sieht man auch mal, was das für tolle Musiker sind. Nichts lenkt ab.
Das sieht man aber auch schon beim Affentheater.
Ja.
Ich meine, aber okay, Sie haben natürlich recht, dass das Outfit lenkt ja doch schon mal erst so ein bisschen ab. Ja, und das wurde erstaunlicherweise, wurde das vom Publikum sehr, sehr gut angenommen, dieses Herbert Knebels Affentheater privat. Weil wir haben ja nicht nur diesen Livestream gemacht, sondern wir treten damit auch schon seit ein paar Jahren auf.
Ja.
Aber ganz, ganz selten nur im Jahr.
Was steht an in diesem Jahr? Das also? Was noch?
Das werden wir auf jeden Fall machen am Ende des Jahres, wenn es nicht wieder, oh Gott, so eine neue Virusvariante gibt, die wieder alles zurück auf Los setzt.
Gibt es nicht, das weiß ich exklusiv.
Ja, okay, ja, dann verlasse ich mich da mal drauf.
Zitieren Sie mich gern, ja.
Ja, dann wird es hoffentlich endlich unser neues Programm geben, Fahrt zur Hölle, Baby.
Ja, das klingt wieder nach Herbert Knebel.
Ja.
Da ist er wieder, ja.
Und da sind wir jetzt noch am Schreiben, fangen bald mit den Proben an. Ja, und dann habe ich noch ein paar Auftritte mit meiner wunderbaren Kollegin Gerburg Janke.
Ach nein.
Und mit Wilfried Schmickler und Fritz Ekenga zusammen.
Na, das klingt ja wirklich nach den WDR-Festspielen.
Wir haben schon einmal so einen gemeinsamen Abend gemacht und das hat wunderbar funktioniert. Und jetzt haben wir in diesem Frühjahr noch insgesamt, ich glaube, vier Auftritte, die wir zu viert machen.
Viel Spaß, da werden wir uns auf jeden Fall mal begegnen. Ich würde Ihnen gerne zum Abschluss vielleicht eine weiße, leere Plakatwand geben mit der Chance, das Essen, auch Ruhrgebiet, der Zukunft zu zeigen. Was glauben Sie, welche Chancen haben wir jetzt? Die Kohle ist weg, Herbert steht noch an der Bude, die Buden haben wir zum Glück auch noch. Was kommt?
Ja, ich finde, Essen hat sich sehr zum Vorteil verändert. Also Rüttenscheid zum Beispiel ist ein unglaublich lebendiges Viertel geworden mit vielen jungen Leuten, jungen Familien. Da gibt's wunderbare Cafés, da gibt's kleine Lädchen, wo die Leute selber was machen. Dann ist das Ruhrgebiet ja auch immer mehr zum zu so einem Tourismusmagnet geworden. Ne? Also ich krieg's ja selber mit in Werden, wenn da das Wetter schön ist, da ist ja die Hölle los. Also ich denke mal, im Sommer ist am Starnberger See nicht viel mehr los. Und mittlerweile hat der Essener Norden ja auch sehr viel zu bieten mit der ganzen Emscher Region, mit der Renaturierung der Emscher, mit dem Fahrradsystem, wo ja wirklich immer weiter dran gearbeitet wird, diese alten Bahntrassen miteinander zu verbinden.
Stimmt, Sie fahren ja auch gern Fahrrad.
Ruhrgebiet und Bergisches Land und so weiter. Dann die vielen Museen, die das Ruhrgebiet hat. Viele freie Theater nach wie vor. Auch wenn es denen finanziell jetzt nicht besonders gut geht in diesen Zeiten. Und Essen hat ja auch selber ein tolles Theater, ein tolles Ensemble. Ja, ich finde, Essen und das Ruhrgebiet hat hat schon eine Menge zu bieten. Also ich habe nicht das Gefühl, ich lebe in einer toten Stadt. Also die Innenstadt, okay, wenn man da dann manchmal durchgeht.
Folge gibt es da mit Richard Röhrhoff, dem Leiter der Essener Marketinggesellschaft. Da passiert eine ganze Menge. Also okay. Kann ich ihn schon jetzt
Lust machen auf die Folge. Ich würde mich drüber freuen.
Und auf die Innenstadt. Ja, ich würde genau mich so muss man es ausdrücken.
Ja, ja.
Ganz herzlichen Dank. Sie wissen ja, eine gute Psychologenstunde hat 45 Minuten. Wir bleiben drunter.
Ja.
Ich danke Ihnen sehr, Uwe Lyko, für Ihre Zeit.
Ja, ich war gerne hier. Danke.
Ach, hätte Herbert Knebel doch keine beige Jacke und keine Kappe. Das verfluche ich manchmal. Das habe ich so von Uwe Lyko noch nie gehört. Also besten Dank für diese Ehrlichkeit und diese Offenheit. Solche Gespräche gibt's weiterhin. Monat für Monat. Ich schaue hier schon auf die kommenden Folgen, sehe hier auch schon Gäste, aber ich verrat's mal nicht, sag Ihnen aber sofort Bescheid, sobald's die neue Folge gibt. Das funktioniert, indem Sie zu Hause in Essen abonnieren. Und noch eine kleine Bitte, wir freuen uns immer sehr über Kommentare. Also wenn Sie was schreiben, einen Hinweis, Kritik, ein Kompliment, wenn es Ihnen rausrutscht. Einfach ein paar Zeilen, die gehen immer ans ganze Team. Ihnen jetzt einen gesunden Februar. Wir haben es bald hinter uns. Einen guten Februar hier in unserer schönen Stadt.
Das war Zuhause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Die neue Folge. Jeden zweiten Dienstag im Monat.